Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Friedensreiter. Diesmal in einer anderen Situation. Erstmals sind wir, Jochen, in der Moderation getrennt. Das tut weh. Hat einen etwas transzendenten Anstrich, aber damit kennst du dich ja dann auch aus. Und natürlich ist Technik eher nicht so deins, aber trotzdem freue ich mich darauf, dass wir heute gemeinsam auch diese Herausforderung meistern werden. Ich begrüße als Gast heute, weil immer wenn wir aus dem Greenscreen senden, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kompetenz alleine berufen oder ausruhen, sondern dass wir tatsächlich jemanden dabei haben, der uns wirklich auch nochmal spannende inhaltliche Aspekte dazugeben kann. Und freue mich sehr, dass die Staatsministerin, und das heißt richtig, beim Bundesminister des Auswärtigen, Serap Güler, heute hier unser Gast ist. Herzlich willkommen, Frau Güler.
Hallo, grüße Sie beide.
Vielen Dank. Hallo.
Sie sind seit 2025 Staatsministerin beim Außenminister. Sie sind zuvor von 2017 bis 2021 Staatssekretärin für Integration im Lande Nordrhein-Westfalen gewesen. Sie sind Kind türkischer Gastarbeiter und kennen und leben die kulturelle Vielfalt. Und es gibt wenige Politiker, die ihre Fachbereiche durch so eine glaubwürdige biografische Kompetenz auch mit hinterlegen und unterstreichen können. Hilft Ihnen das eigentlich im Amt?
Ich hoffe, man spricht ja selbst, weiß ich nicht oft über die eigenen Kompetenzen, aber ich habe zumindest immer den Anspruch gehabt, alles, was ich mache, richtig und richtig gut zu machen und bin bisher damit eigentlich ganz gut gefahren, um das vielleicht mal an dieser Stelle so zu beantworten.
Ja, vielen Dank. Frau Baerbock hat ja für sich das Thema feministische Außenpolitik nach vorne gehoben und quasi ihre Amtszeit ein Stück weit unter diese Überschrift gesetzt. Sie sind nun sind Staatsministerin im Auswärtigen Amt, aber auch als Außenpolitikerin profiliert. Haben Sie für sich eine Überschrift, unter die Sie Ihren Anspruch an Außenpolitik, an Gestaltung setzen würden?
Ja gut, wir haben die außenpolitischen Leitlinien, die der Bundesminister zu Beginn erläutert hat. Das ist eine Außenpolitik, die auf drei Säulen fußt. Und das sind die Themen Sicherheit, Freiheit und Wohlstand. Und wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, würde ich sagen, eine realistische Außenpolitik, um das vielleicht mal so auf einen Nenner zu bringen. Eine realistische Außenpolitik, was bedeutet das? Einerseits natürlich, dass wir die Welt so nehmen müssen, wie sie ist. Und dass wir eine interessen- und wertegeleitete Außenpolitik verfolgen, wo man in den letzten Jahren oft ja den Eindruck gewinnen konnte, dass es vor allem um Werte geht und jetzt einfach ganz stark eben auf die Interessen hinzukommen müssen.
Und da sind wir schon mitten im Thema, Jochen. Wolltest du übernehmen?
Ja, genau. Also das ist ja wirklich auch eine spannende und viel diskutierte Frage. Also es ist ja immer auch von der vom Ende der Herrschaft des Rechts und vom Recht des Stärkeren jetzt immer die Rede. Wir haben die erste Folge damals Kissinger versus Baerbock des Friedensreiters benannt, um diese Entwicklung so ein bisschen zu verstehen. Also ist dieser Blick, also früher hat es eine wertegeleitete Außenpolitik gegeben und heute geht es nur noch nach Interesse und geht es nur noch nach Macht. Ist das ein zu idyllischer Blick zurück? Und wo sehen Sie so die wesentlichen Verschiebungen in der internationalen Politik? Also wo hat diese Überschrift auch recht, dass es das Ende einer wertegeleiteten Außenpolitik ist oder internationalen Politik?
Nee, gar nicht. Also erstens ist es vielleicht ein zu idyllischer Blick rückwärts, das ist richtig. Es ging auch in der Vergangenheit nicht ausschließlich um Werte, auch um Interessen, aber man hat sich immer so ein bisschen, ich würde sagen, das war vor allem in den letzten Jahren so, ein bisschen davor gescheut, auch die eigenen Interessen zu thematisieren. So, und jetzt geht es auch nie ausschließlich um Interessen, sondern wir reden ganz offen darüber, dass es neben den Werten eben auch um unsere Interessen gehen muss und manchmal überwiegt das eine und manchmal eben auch das andere. Und das ist am Ende auch eine realistische Außenpolitik, weil wir haben anders, um vielleicht mal den ehemaligen Kommissionspräsidenten Juncker zu zitieren. Ich liebe dieses Zitat, das fasst einfach außenpolitische Realpolitik in einem Satz exzellent zusammen. Er hat mal gesagt, wenn ich mich nur mit Demokratien unterhalten würde, wäre meine Woche am Dienstag zu Ende. Und es fasst es einfach so gut zusammen. In der Welt gibt es ungefähr oder 20% der Welt bestehen aus Demokratien. So, wenn wir eine reine wertegeleitete Außenpolitik machen würden, würde das bedeuten, dass wir mit den 80% eigentlich gar nichts mehr zu tun haben oder den 80% gegenüber nur als Moralaposteln auftreten. Und beides kann nicht unser Anspruch sein, beides darf nicht unser Anspruch sein. Wir werden hier in Zukunft auch immer wieder jetzt und in Zukunft auch Partner haben, die nicht unser Wertesystem teilen, die mit unseren Werten vielleicht nichts anfangen können oder für sich selbst andere Werte definieren. Und da muss es vor allem um gemeinsame Interessen gehen und auch das muss legitim sein.
Ich versuche mal, das, was Sie genannt haben, nochmal in zwei Richtungen zu befragen. Das eine ist, und da sprechen Sie ja etwas Richtiges an, wir haben sogar eine stärkere von Entwicklung hin zu autoritären Systemen. Aber da steckt ja ein bisschen immer noch der Gedanke hinter, wir, die guten, wir, die wertebezogenen, also wir müssen dann halt auch mit den autoritären Systemen sprechen. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich mit der Fragestellung, haben wir zum Teil nicht auch zu dieser Destabilisierung der internationalen Ordnung beigetragen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, indem wir unsere Werte doch sehr selektiv angewendet haben. Der Kollege Carlo Massala nennt das einen liberalen Imperialismus. Also haben wir nicht dann sehr stark die Menschenrechtstrommel getrommelt, wenn es um schwächere Staaten geht, aber nicht, wenn es um stärkere Staaten ging wie China und andere. Oder wenn wir uns den Einmarsch in den Irak anschauen, da 2003. Also hat nicht auch der Westen etwas dazu beigetragen, dass eben durch einen Mangel an wertegeleiteter Politik.
Das meine ich mit, das ist ein zu idealistischer Blick auf die Vergangenheit. Das habe ich ja gerade gesagt, wenn wir in der Vergangenheit nur von wertegeleiteter Außenpolitik oder wenn wir darüber sprechen, dass wir in der Vergangenheit eine ausschließlich wertegeleitete Außenpolitik hatten. Die hatten wir nie. Die haben wir nur gerade in den letzten Jahren ziemlich populär und manchmal auch ja, monströs vor uns hergetragen. So, und ich glaube, das hat schon vielleicht dazu beigetragen, uns nicht überall glaubwürdig zu machen. Deshalb ist es meiner Ansicht nach auch der richtige Ansatz zu sagen, ja, wir sind als Deutschland, als Europa ein Teil dieser Welt, dass die internationale Weltordnung und dass die Werte dementsprechend, die sich davon ableiten lassen, auch weiter hochhält. Aber wir werden nicht überall mit einer rein wertegeleiteten Außenpolitik weiterkommen. So müssen wir auch auf unsere Interessen setzen, so wie wir das in der Vergangenheit zum Teil auch gemacht haben. So, und aber jetzt eben auch ganz offen darüber sprechen, um diese Glaubwürdigkeit auch zurückzugewinnen. Ich weiß nicht, ob der Westen jetzt schuld daran ist. Ich glaube, gerade das Beispiel China, da ist in den letzten vergangenen Jahren sehr, sehr deutlich gemacht worden, dass wir die Entwicklungen da nicht gutheißen. Ne? Wir haben auch von Systemgegner etc. gesprochen, was ja kommt, was sich ja auch speziell auf Werte bezieht. Aber wir haben das vielleicht versucht, zu sehr nach vorne zu stellen. und haben trotzdem mit China Geschäfte gemacht, Handel betrieben, was ja auch mehr als legitim ist. Also beidseitig, China hat es mit uns getan, wir haben es mit China getan. Und das klang, glaube ich, immer, hatte immer so eine Schieflage, weil wir die Werte so über alles versucht haben zu setzen, so dass viele gesagt haben, ja, ist das jetzt tatsächlich der Westen? Einerseits die Menschenrechtslage im Land zu verurteilen und auf der anderen Seite durch die Hintertür Geschäfte zu machen. Und ich glaube, das ist eben auch mit realistischer Außenpolitik gemeint. Wir werden die ganze Welt nicht nach unseren Werten formen können. So, das darf nicht bedeuten, dass wir nie damit aufhören, immer wieder auf das internationale Recht zu pochen. Aber wir werden nicht alle davon überzeugen können. Das heißt aber nicht, dass wir nur noch mit denen reden können, die unsere Überzeugung teilen, weil nochmal, das sind knapp 20%. Dann werden wir auf Dauer ziemlich isoliert in der Welt dastehen.
Haben wir uns das denn immer ehrlich gemacht? Also Sie sagen ja gerade, die interessensgeleitete Politik, die ist nicht neu, die hatten wir immer schon. Es ist aber auch so, dass es gar nicht so lange her ist, dass ein Bundespräsident zurücktreten musste, weil er gesagt hatte, es ist deutsches Interesse, dass Handelswege im internationalen Raum sicher sind. Und da musste Horst Köhler für diese Äußerung zurücktreten. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, heißt das, wir haben trotzdem so gehandelt, aber man durfte es damals oder es war nicht opportun, es so klar auszudrücken.
Absolut. Sie haben es komplett richtig verstanden. Nochmal, wir haben immer so gehandelt, aber wir haben das eine immer sehr, sehr demonstrativ nach außen gestellt und das andere versucht, ja, zu klein zu reden oder gar nicht darüber zu sprechen. Und Horst Köhler ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich meine, wenn ich, egal wo ich bin, über, ich sage jetzt mal Außenpolitik, auch über Kriege, Frieden, Vorträge halte, habe ich ja bei Ihnen auch gemacht, dann frage ich auch oft gerne mal so in die Runde, wer von Ihnen weiß eigentlich, wo Jemen liegt oder anders manchmal auch angefangen. Jeder in diesem Raum weiß sicherlich, wo Jemen liegt, aber vielleicht ganz viele Menschen da draußen nicht. Und trotzdem hat der Jemenkrieg Auswirkungen auf uns hier, auf unseren Alltag, wenn Sie um die Ecke in den Supermarkt gehen und sich darüber wundern, dass bestimmte Preise wieder gestiegen sind, hat das mit Handelsrouten zu tun. Und diese Handelsroute, die an Jemen vorbeiführt, ist gerade eben eine, auf die wir angewiesen sind, die aber gefährdet ist, wo es Umwege geben muss und so dementsprechend Preise bei uns auch ansteigen. So, um den Menschen einfach auch deutlich zu machen, egal wo was auf der Welt passiert, hier zu denken, das hat nichts mit uns zu tun in einer globalen Welt, ist eben der falsche Ansatz. Und Horst Köhler hat ja jetzt nicht mit diesem Beispiel, aber damals schon deutlich gemacht oder wollte da mal einen Punkt machen oder deutlich machen, dass unsere wirtschaftspolitischen, außenpolitischen und sicherheitspolitischen Interessen durchaus Hand in Hand gehen müssen. Das war ja die Diskussion mit den Handelsrouten. Und auf ihm ist dann oder darauf ist so ein Shitstorm ausgebrochen. Wie könne man eigentlich ja so unmoralisch sein? Ich spitze jetzt zu, aber in die Richtung ging ja die Diskussion, wie könne man so unmoralisch sein und sicherheitspolitische Interessen mit außen- oder wirtschaftspolitischen Interessen in Verbindung bringen? So, und das war damals schon falsch. So, und es ist heute sehr, sehr offensichtlich falsch. Ich glaube, heute müsste kein Bundespräsident oder, ne, ein anderer Politiker deshalb zurücktreten, weil er das Offensichtliche einfach auch ausspricht.
Jetzt möchte ich trotzdem noch mal eine Abgrenzung in die andere Richtung versuchen, nämlich mit den Begriffen realistische Außenpolitik, mit der oder die Sie so als Überschrift Ihres Hauses auch nennen und als Strategie, aber auf der anderen Seite die Realpolitik des Kalten Krieges. Also die Realpolitik des Kalten Krieges war ja eine, in der das Gleichgewicht von Werten und Interessen, glaube ich, in einem ungesunden Gewicht war. Man hat auch mal sich Demokratien entledigt, die nicht in das strategische Gesamtkonzept gepasst haben. Also man hat sehr interessengeleitet gehandelt. Also wie stellt man sicher, dass man jetzt nicht wie andere Großmächte im Augenblick wirklich sich völlig von Werten verabschiedet und nur noch unser Land zuerst und unsere Region zuerst denkt, sondern was sind bestimmte Werte, von denen Sie sagen, die bleiben für Sie unersetzlich und die bleiben auch bei allem Realismus und bei allen Interessen unverzichtbarer Bestandteil deutscher Außenpolitik.
Ich würde sagen, das ist das, was wir gerade in der Ukraine erleben. Und wenn Sie sagen, was ist das eigentlich, realistische Außenpolitik ohne die Werte, den Glauben an das internationale Recht? Und das würde ich erstmal ganz nach vorne stellen. Und das haben wir bewiesen. Das haben wir aktuell bewiesen als Deutschland, als Europa, als es um die ganze Grönland-Krise ging. Da haben wir uns hingestellt als Deutschland und Europa und haben unserem stärksten Verbündeten, ja, NATO-Mitglied, stärkster Verbündeter, transatlantische Partnerschaft etc., haben wir gesagt, so nicht, beziehungsweise hier gehen wir nicht mit, wenn es um eine Annexion, um eine Vereinnahmung von Grönland geht, ohne die Grönländer und die Dänen damit mit einzubeziehen. Und die einzige Antwort darauf ist meines Erachtens gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo wir ja nicht nur nach Osten hin, sondern auch nach Westen hin eben ein ja angespanntes Verhältnis haben. Die einzige Antwort darauf ist die Achtung des internationalen Rechts, dafür einzustehen. Und gleichzeitig können wir das nie. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich unser Land schwach rede, klein rede oder sonst wie. Sollten wir das, vielleicht können wir es, aber sollten wir das nicht alleine als Deutschland tun, weil dafür sind die Kräfte, wo es eben Spannungen gibt, wo wir uns auch bewusst mit anlegen, wenn es um Systemfragen eben geht, werden wir das als Deutschland alleine nie meistern können. Deshalb kann die einzige Antwort darauf nur mehr Europa sein. Mehr Europa als denn je. Und ja, es kann man ja gerne gleich darauf eingehen. Weiß nicht, inwieweit das jetzt in dieser Rolle eine Rolle spielt, in dieser Folge eine Rolle spielt. Aber Mercosur-Abkommen, das Europäische Parlament jetzt keine Glanzleistung gezeigt, gar keine Frage. Und nichtsdestotrotz erlebe ich in dieser Zeit eine europäische Einigkeit, die es lange, lange nicht gegeben hat. Denken Sie an die Flüchtlingskrise. Da hat jeder Staat eigentlich so komplett Eigeninteressen in den Vordergrund gestellt. Und das ist bei der Ukraine mit einigen Ausnahmen, aber dazu gehört eben zu betonen, wenigen Ausnahmen, diese Einigkeit, dieses Nein, das akzeptieren wir nicht und das widerspricht komplett gegen unsere Werte, dass hier ein souveräner Staat angegriffen wird und keiner den Aggressor verurteilt. Sind wir, sag ich jetzt mal, auf einem sehr, sehr guten Weg, um dieses starke Europa, das Potenzial des starken Europas auch auszuschöpfen, was wir lange vielleicht nicht gemacht haben.
Dazu kommen wir auch gleich noch in einem späteren Teil des Podcasts, auch mit Blick auf die Rede des kanadischen Ministerpräsidenten. Aber ich glaube, du wolltest, Marcel, erst noch mal ein anderes Themenfeld aufmachen.
Ja, ich wollte vor allen Dingen erstmal die Frage stellen, mit Ukraine beginnend natürlich und mit den auch schon genannten Beispielen im transatlantischen Verhältnis fortlaufend. Haben Sie eine oder macht Ihnen das Angst oder mindestens Sorge, wie sich hier die Dynamik entwickelt, dass sich Dinge, also der Begriff der Zeitenwende ist ja viel bemüht, aber dass sich Dinge wirklich radikal im internationalen Kontext verändern, die früher für unantastbar gehalten worden sind?
Ich weiß nicht, war das wirklich immer so, dass das tatsächlich unantastbar war? Also Angst ist nicht nur in der Politik ein schlechter Begleiter und Ratgeber. Ein gewisses Maß an Sorge ist gut und wichtig, weil ohne Sorge, und ich glaube, das war ja vielleicht jetzt im sicherheitspolitischen Kontext, wenn wir an unsere Verteidigungsfähigkeit denken, vielleicht war es die fehlende Sorge in den letzten Jahrzehnten und der Glaube, wir sind umzingelt, umgeben von Freunden. Also müssen wir uns eigentlich, was die Verteidigungsfähigkeit dementsprechend auch keine Gedanken machen. Vielleicht war es die fehlende Sorge, die uns diese Naivität durch diese Na oder mit dieser Naivität hat leben lassen. Insofern Angst habe ich keine, aber ein gewisses gesundes Maß an Sorge ist, glaube ich, auch entscheidend, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, die haben wir jetzt berechtigterweise. diese Sorge, die uns in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, also spätestens seit dem Kalten Krieg eigentlich gefehlt hat.
Haben Sie den Eindruck, dass das in der Öffentlichkeit auch weitestgehend akzeptiert und mitgetragen wird? Ist das angekommen oder ist das für viele noch eine Diskussion, die eigentlich weit weg ist und ja, einen noch nicht so richtig betrifft? Sie kommen ja viel rum, Sie sind viel im Gesprächen, auch mit den Menschen, gerade zu den Themen. Wie ist da Ihr Eindruck?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, es ist wirklich pari pari. Es geht so durch die Gesellschaft. Ich würde jetzt nicht sagen, wir haben einen Riss, aber gut die Hälfte. Es war auch schon mal mehr in den letzten vergangenen 4 Jahren mittlerweile, dass es schon Menschen gibt, die diese Sorge teilen, verstehen können und das für richtig halten. Wenn wir heute sagen, wir müssen mehr in unsere Verteidigungsfähigkeit investieren, um uns nicht verteidigen zu müssen. Es gibt aber nach wie vor auch einen Teil, der das völlig anders sieht, der das übertrieben sieht, der ja auch durch, ich sage jetzt mal, politischen Populismus, ich will es nicht anders nennen, politischen Populismus, das eine gegen das andere aufzuwägen, dafür empfänglicher ist. Also ja, jetzt wird ganz viel, jetzt werden ganz viele Schulden gemacht, um aufzurüsten, während unsere Schulen hier marode sind. Das ist für mich politischer Populismus in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Das hat mitnichten damit zu tun, dass ich sage, jetzt nur noch in Aufrüstung. Ich kenne den Zustand der Schulen, das ist richtig. Aber die Erfahrung, die Geschichte, die ich dazu auch gerne erzähle, ist, ich war nach Kriegsausbruch und wenn wir jetzt in diesen Tagen auf die Ukraine schauen, ist nochmal eine ganz andere Situation. Gerade wenn wir daran denken, dass bei minus 20 Grad ein wesentlicher Teil der Bevölkerung gerade nicht heizen kann, weil auch das Energiesystem etc. angegriffen wurde. Ich war im Juni 22, wenige Monate nach Kriegsausbruch in der Ukraine. Ich war in Irpin, ich war in Kiew und gerade in Irpin, das war ja eine der ersten Städte, die angegriffen wurde, habe ich gesehen, wie ja, was so ein Angriff bedeutet. Es stand keine Schule mehr. Es stand keine Gesundheitsversorgung mehr, diese kleinen Zentren, die in der Ukraine haben. Ganz viele Wohnungen, wirklich zivile Wohnungen wurden angegriffen. So, wenn ich mich hier über marode Schulen unterhalte und sage, ja, wir brauchen aber Geld für die Verteidigungsfähigkeit, hat das nichts damit zu tun, dass ich die Schule vernachlässige. Nur ich weiß, wenn es keine Verteidigungsfähigkeit gibt, dass es dementsprechend bei einer ernsten Situation auch keine Schulen mehr geben kann. So, und das ist ja das, wo wir als verantwortliche Politiker auch immer wieder hinweisen müssen. Nicht, ach, das vergessen die jetzt, weil die nur aufrüsten wollen. Nein, weil das in der Situation, in der wir uns gerade in Europa befinden, einfach mit das allerwichtigste Thema ist, damit wir eben nie in so eine Situation kommen, in der die Ukraine gerade steckt.
Und man muss sich immer klar machen, es werden ja nicht nur wir ganz abstrakt angegriffen oder bedroht, sondern es sind ja mit auch unsere Werte, die damit auf dem Tableau sind und auf dem Spiel stehen. Und deswegen ist es ja das eine, tatsächlich die Verteidigungsfähigkeit zu stärken, auch dringend notwendig. Das andere aber, das hatten Sie auch schon angesprochen und angedeutet, auch Europa zu stärken. Und das kann auf verschiedenen Wegen gelingen. Das haben wir immer versucht, in diesem Podcast auch deutlich zu machen, dass es natürlich auch darum gehen muss, in die einzelnen Länder, die im Moment vielleicht konfliktbehaftet mit uns im Austausch sind, auch in die Zivilgesellschaft weiter hineinzuwirken, um dort Stärkungen vorzunehmen und eben auch neue Allianzen zu finden, wenn man sieht, dass alte Allianzen und Freundschaften nicht mehr belastbar sind oder funktionieren. Und das ist mein Pass an dich, Jochen, den du sicherlich geschickt wie gestern die deutschen Handballer aufnehmen wirst.
Naja, hoffentlich mit besserem Ergebnis, aber vielleicht erlaube ich mir doch noch
Aber an
eine
diesen
Bemerkung.
Tagen tut es weniger weh, gegen Dänemark verloren zu
Ja,
haben. Und Silber
das
ist auch nicht
stimmt.
wenig. So.
Vielleicht darf ich aber trotzdem noch eine Bemerkung vorher machen. Ich glaube, wer wissen will, mit wem wir es bei Russland zu tun haben, der muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die Kriegsführung, die Sie eben für die Ukraine beschrieben haben, sicher wie ein roter Faden durch die ganze Kriegsführung der Russischen Föderation in den letzten Kriegen, die sie geführt hat, zieht. Also wer das in Syrien erlebt hat, wie es dort Flächenbombardements gegeben hat, wie ganz gezielt die Infrastruktur und Krankenhäuser bombardiert worden sind, wer den Georgien-Konflikt erlebt hat. Also der sieht ja, dass hinter dieser Art der Kriegsführung wirklich System steckt. Und darum verbieten sich auch alle Versuche, die teilweise von Ihnen beschriebenen Populisten gemacht werden, wirklich Russland da zu verharmlosen. Sondern das ist etwas, was auch dann mit brutaler Gewalt auf die zukommt, die sich diesem imperialistischen Zug entgegenstellen. Und das darf uns nicht ängstlich machen, sondern muss uns auch ja in die Lage versetzen, auch wehrhaft zu sein. Aber davor verteidigen wir uns. Ich glaube, das muss deutlich sein.
Genau. Also wenn ich da vielleicht noch mal hinzufügen darf, Herr Dr. Weidegeld, es ist die Awareness, die wir brauchen. Also dieses Bewusstsein, ja. Und das heißt nicht, dass ich, wenn ich diesem ja Sondermilliarden für Verteidigung und Aufrüstung zustimme als Mitglied des Bundestags, dass das, ich sag's jetzt mal ganz salopp, sehr undiplomatisch, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass ich kriegsgeil bin. Ne? Das ist ja so der Vorwurf, den man von dieser einen Seite auch bekommt. Oder dass ich Menschen in Angst und Sorge versetzen möchte, sondern mir geht es wirklich darum, ein Bewusstsein für diese Situation, in der wir uns befinden, zu schaffen. Und auch deutlich zu machen, wenn es heißt, ach, das ist so ein, ja, das ist so ein Feindbild, was da gerade zu Bezug Russland konstruiert wird. Und Russland ist ja noch nicht mal in der Lage, die Ukraine zu vereinnahmen. Wie soll es dann überhaupt einen NATO-Staat angreifen? Dann möchte ich einfach gerne mal deutlich machen, das ist Russland nicht, weil die NATO der Ukraine gerade extrem mit Material hilft. Hat ein bisschen gedauert, aber nach ein paar Wochen war ziemlich klar, wir müssen diesem Staat helfen. Wenn wir es nicht getan hätten, gäbe es heute keine Ukraine mehr. Also dass Russland als ja Großmacht das kleine Ukraine, dieses Land nicht heute vereinnahmt hat, hat mit unserer Unterstützung zu tun und darf an dieser Stelle auch nicht kleingeredet werden. Und ich sage auch gar nicht, Russland wird morgen die NATO angreifen. Es gibt verschiedene Szenarien, die von 2030 eingehen. Für manche ist das morgen, für andere ist das noch ein bisschen Zeit. Aber man muss sich da einfach mal anschauen, was geht in diesem Land gerade vor. Und wenn Russland gerade massiv ein Drittel des kompletten Etats für Verteidigungsfähigkeit ausgibt, massiv aufrüstet, dann wäre das naiv, die Naivität der letzten Jahre vielleicht noch mal übersteigernd in dieser Situation, zu sagen, ich wird jetzt dazu gar nichts machen, ne? Wird schon gut gehen, die werden uns schon nicht angreifen. Das hat, wenn ich daran erinnern darf, im Februar 22 ist Putin, ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Im Dezember 21 hieß es noch, das wird er nicht tun. Also insofern, inwieweit kann ich mich auf das Wort dieses Mannes, dieses Gegners verlassen? Deshalb muss es dieses Bewusstsein geben. Und ich finde, wir tragen als Politiker hier eine extreme Verantwortung, nicht diesen Populismus zu betreiben. Es wird alles übertrieben und die wollen, weil sie alle nur kriegsgeil sind, sondern wir tun das, weil wir eine berechtigte Sorge haben und einfach uns auf eine Situation oder eine Situation gar nicht hervorkommen lassen möchten und dementsprechend jetzt die nötigen Maßnahmen dazu, politische Maßnahmen dazu treffen.
Bevor wir zu dem eigentlichen Fahrplan wieder zurückkehren, doch nochmal auch die Frage, müssen wir dann im Grunde genommen im Augenblick akzeptieren, dass es wirklich nur diese Sprache der Stärke gegenüber Russland gibt? Oder was sagen Sie zu den Stimmen, die sagen, müssen wir nicht, das ist alles richtig, und müssen wir nicht trotzdem irgendwie versuchen, auch wie in Zeiten des Kalten Krieges, irgendwo in Richtung Frieden, Rüstungskontrolle, Initiativen zu starten. Also ist diese Idee völlig tot, oder was den zivilgesellschaftlichen Dialog angeht. Also gibt es irgendwelche neben dieser notwendigen, ja, Abschottung und dieser Aufbau der Verteidigungsfähigkeit, gibt es irgendetwas, was man positiv tun kann, um sich in Richtung Frieden oder auch Stabilisierung mit nicht militärischen Mitteln zu bewegen? Sehen Sie da irgendwas, oder muss man einfach jetzt sagen, nee, das ist auch realistische Außenpolitik zu sagen, das ist im Augenblick nicht die Stunde dafür?
Und ergänzend von mir nochmal die Frage dazu vielleicht, brauchen wir einen eigenen Gesprächskanal, mindestens als Europäer? Weil im Moment läuft die Kommunikation ja offensichtlich ausschließlich über Russland, an Russland, über die USA.
Ja, also ich fange vielleicht mit dem Vorherigen an, mitnichten. Und auch das ist eine Legende, zu sagen, zu behaupten, die Diplomatie sei komplett außen vor gelassen worden. Ich erinnere nur daran, dass der vorherige Bundeskanzler jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr im Dezember 24 mit Putin noch gesprochen hat. Es gab ein Telefonat zwischen Olaf Scholz und Putin. Ich erinnere daran, dass der jetzige amerikanische Präsident von 24 Stunden Beendigung gesprochen hat, weil er auch lange die Auffassung hatte, man muss ja nur miteinander sprechen, um dann auch einen Deal oder ne, die Beendigung irgendwie zu managen beziehungsweise über die Beendigung zu verhandeln. Er ist jetzt seit über einem Jahr im Amt und hat auch nicht ganz funktioniert. Also diese diplomatischen Kanäle gab es. Sie muss es auch geben. Wir haben heute den 2. Februar 2026. Aktuell verhandelt die Ukraine zusammen mit den Amerikanern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gibt es Verhandlungen ganz konkret über ein Kriegsende? Wenn ich Zelensky richtig verstehe, dann sind das zwar überschaubare, aber dennoch Gespräche mit Hoffnungen verbunden. Insofern, die gibt es und die muss es auch weiterhin geben. Und es war auch nie die Position Deutschlands, also egal ob jetzt von uns oder von der vorherigen Regierung oder Europas, zu sagen, diesen Krieg werden wir auf dem Schlachtfeld gewinnen. Das hat keiner der verantwortlichen Politiker gesagt. Wir haben gesagt, wir werden die Ukraine unterstützen. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Wohl wissend mit dem, was ich gerade schon eingeläutet habe, wenn wir die Ukraine materiell nicht ausgestattet, ausgerüstet, beliefert hätten, wer würde es heute keine Ukraine mehr geben? Und dennoch war immer, wir machen das, damit Putin nicht das Gefühl bekommt, der marschiert irgendwo ein, braucht da irgendwie ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate und dann gewinnt er das, sondern wir liefern der Ukraine Material, damit er sieht, dieser Krieg ist auf dem Schlachtfeld für ihn nicht zu gewinnen und er muss auch ernsthafte Verhandlungen führen. So, und da sage ich jetzt auch, dazu braucht es immer mindestens zwei. Und die Ukraine, Zelensky, war zu vielen Abstrichen bereit. Auch in den vergangenen Monaten, ganz aktuell, seitdem Trump ja die Verhandlungen da auch mit forciert. Und ich habe bisher, und damit bin ich nicht alleine, auf der anderen Seite von Seiten Putin nicht das Gefühl, dass er zu Abstrichen bereit ist. Und das heißt, verhandeln ja, nicht nur auf dem Schlachtfeld. Es gibt selten einen Krieg, den man nur auf dem Schlachtfeld wirklich gewinnen kann. So, sondern eben auch mit Verhandlungen, aber dazu müssen auch beide Seiten in der Lage sein. Und das andere, ja, ich glaube, das nur alleine in die Verantwortung der Amerikaner zu legen, darüber müssen wir, also ob das richtig ist, damit müssen wir uns jetzt auch intensiv beschäftigen. Aber ich habe die Frage ja gerade schon beantwortet. Es ist auch noch nicht so lange her, dass Macron mit Putin gesprochen hat. Also diese Gesprächskanäle gibt es auch von europäischer Seite, weil es ist halt auch ein bisschen frustrierend, wenn einem immer wieder etwas erzählt wird, was dann nicht eingehalten wird oder nicht umgesetzt wird oder sonst etwas. Und die Erfahrung macht ja ehrlicherweise auch Trump gerade.
Jetzt würde ich gerne nochmal unseren Blick auf das wenden, was Sie zu Anfang des Gesprächs auch deutlich gemacht haben, wenn es um die internationale Sicherheit geht, wenn es um die Interessen Deutschlands geht, dann sollten wir nicht als Solisten agieren, sondern immer im Verbund und haben da ja auch Europa als Größe stark gemacht. Jetzt ist ja Europa auch zu einem sehr volatilen Gebilde geworden. Wenn wir uns angucken, welche Wahlen in den nächsten 2 Jahren anstehen, ob das Ungarn ist, ob es Frankreich ist, ob es Polen dann sein wird, da kann das Ganze ja immer auch in dieser Frage der Auseinandersetzung mit Russland sehr schnell kippen. Also wenn jetzt in Frankreich die Rechtspopulisten gewinnen, dann wird Frankreich eine andere Position einnehmen. Vielleicht kippt Ungarn in einem positiven Sinne. Und Polen ist man überrascht, dass nach 2 Jahren Ablösung der Peace-Regierung schon wieder ein Peace-Präsident gewählt worden ist. Deshalb die Frage, ist Europa eine ausreichende Größe für diesen Verbund oder müssen wir in die Richtung gehen, die der kanadische Präsident in Davos benannt hat, sozusagen auch in Bezug auf den so wichtigen Wert der internationalen Wahrung, der internationalen Ordnung, sozusagen eine Koalition der Mittelmächte als eine Koalition der Willigen? Also müssen wir auch mehr da die Verbindung zu Ländern wie Kanada, wie Australien, wie Südkorea, wie Japan suchen, um dieser Weltordnung der Mächtigen und der Stärkeren etwas entgegenzusetzen.
Ich glaube, wir brauchen beides. Also das eine machen, das andere nicht vergessen oder vernachlässigen, auf keinen Fall. Aber es muss, glaube ich, schon im Kern bei uns in Europa anfangen. Und wir werden, oder es ist nicht einfach, 27 immer von einer Meinung zu überzeugen. Aber es ist ja auch mitnichten so, dass jede Entscheidung, die in Europa getroffen werden muss oder getroffen wird, mit einem Einstimmigkeitsprinzip getroffen wird. Also siehe Mercosur, nochmal das Beispiel. Anders war es jetzt bei der Listung der iranischen Religionsgarde, ja, bei der Terrorlistung. Da war das Einstimmigkeitsprinzip notwendig, hat aber funktioniert, wie wir letzte Woche ja festgestellt haben, gehörte ganz viel Überzeugungsarbeit zu, aber hat funktioniert. Also insofern würde ich hier überhaupt nicht Europa vergessen beziehungsweise abschreiben. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren viele überrascht, manchmal auch uns selbst, wie stark Europa eigentlich doch sein kann. Und dann ist es, glaube ich, auch einfacher, andere Mittelmächte von uns als Europa, als Deutschland stärker zu überzeugen, als das, wenn wir jetzt alleine losmarschieren und als Deutschland mit dem und dem und dem. Ich meine, auch das müssen wir nicht vernachlässigen, aber wir haben da einfach eine ganz andere Kraft. Also wenn Sie jetzt auch an Indien zum Beispiel denken, ja, dieses große Land, wenn wir als Europa versuchen, mit denen Geschäfte zu machen, sind wir einfach wesentlich attraktiver, als wenn wir das als eine Nation mit 82 Millionen machen, gerade im wirtschaftshandelspolitischen Bereich. Also insofern würde ich Europa immer an erster Stelle setzen. Und dann aber auf der anderen Seite auch sagen, klar, brauchen wir einmal uns, aber eben als Europa auch andere Verbündete, like-minded Freunde, wie auch immer man das nennen will.
Dann kämen wir jetzt zu einem sehr konkreten regionalen Bereich nochmal, der, das sage ich auch ganz ehrlich, Disclaimer, mir einfach am Herzen auch liegt und sicherlich auch durch einen persönlichen Blick geprägt ist, das ist die Situation in Syrien. Ich habe 2018 das erste Mal in Kobani gestanden, der Stadt, wo damals der sogenannte Islamische Staat aufgehalten worden ist, auch mit Hilfe der Koalitionstruppen. und habe wirklich diese Tausende von Gräbern gesehen, von jungen Menschen, oft nicht älter als 18, 19, 20 Jahre alt, die im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat ihr Leben gelassen haben und damit sicherlich auch ein Stück weit uns verteidigt haben. Und erlebe jetzt die Anrufe von Leuten, die ich dort aus der humanitären Arbeit kenne und deren Verzweiflung über die aktuelle Situation. Wir haben mal mit einem großen Umbruch in Syrien zu tun. Wir haben sicherlich auch mit der notwendigen Zusammenarbeit mit der Zentralregierung dort zu tun. Aber viele der Bekannten dort fragen mich, wo bleiben dann nicht auch die Werte einer Außenpolitik auf der Strecke, die jetzt Kobane, aber auch andere Gebiete einfach ja den Milizen überlässt, die ja zum Teil auch in den Kämpfen vorher in Syrien unter anderer Flagge gewesen sind. Also ich weiß, dass das alles sehr einfach ist und dass sie auch sehr emotional geprägt ist, aber wie gelingt da eine wertegeleitete deutsche Außenpolitik?
Ja, also in der Tat, es wird in der öffentlichen Diskussion, in der öffentlichen Debatte, in der aktuellen öffentlichen Debatte sehr, sehr vieles verkürzt. So, wir haben ganz verschiedene Hinweise, also auch was die Milizen betrifft, dass es die Ausschreitungen, die es gibt, auch nicht unter Regierungskontrolle oder und mit Befehl der Regierung, sondern ja, in Milizenführerschaft sozusagen passiert ist. Wie gelingt, also vielleicht mal die Frage, die Antwort auf Ihre Frage vorab zu stellen. Wie gelingt es, indem wir bei jedem Gespräch mit der syrischen Seite, und das war ehrlicherweise auch im Rahmen des Besuchs des syrischen Präsidenten al-Shara, auch stand auch auf der Tagesordnung, darauf hinzuweisen, dass wir von dieser neuen syrischen Regierung ganz klar die Einhaltung der Minderheitenrechte, die Einhaltung von Menschenrechten, dass das unser Verlangen ist. So, und das können wir nur, wenn wir mit denen auch sprechen, im Zweifel auch etwas anbieten. So, es gibt ein großes, ich bin ja auch für auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zuständig, es gibt ein großes Interesse an Schulkooperationen mit Deutschland von syrischer Seite. Ich meine, was kann uns eigentlich Besseres passieren, als einen Teil unseres Bildungssystems in so einem Land irgendwie zu exportieren? Das kann ich aber nur, wenn ich irgendwo einen Draht mit diesem Land habe und jetzt nicht alle Verbindungen abbreche. Wir wissen, mit wem wir es dazu zu tun haben. So, und auf der anderen Seite ist es auch Hoffnung und der richtige Weg, wenn al-Shaarawy im Rahmen seines USA-Besuchs der Anti-IS-Koalition beitritt. Und wir wissen auch, wenn es vorher gab. Ich meine, Assad hat dieses Land in diese Situation getrieben. Bürgerkrieg, ja. Sie haben gerade von den Gefängnissen gesprochen. Ich meine, das war ja nicht nur die IS. Das war vor allem auch das Assad-Regime, was die Menschen aus dem Land gescheucht hat, was für den Tod, für die Folter von so vielen Menschen in Syrien verantwortlich war. Hoffen, dass nach diesem Sturz, nach seinem Sturz, wir es dort mit einer Regierung zu tun haben, auf das man zumindest einwirken kann, weil das war vorher definitiv nicht der Fall. Was die Situation der Kurden betrifft, auch dazu, ich hatte vor ungefähr 10 Tagen ein Telefonat mit dem Präsidenten des kurdischen autonomen Gebiets im
Sani.
Irak, mit Barzani, der das auch etwas differenzierter sieht als die Debatte in Deutschland, wie sie öffentlich geführt wird. Der auch sagt, ja, also, ne, jetzt mit der syrischen Regierung, okay, jetzt vielleicht nicht, wie man sich das unbedingt wünscht von seiner Seite, aber die Verhinderer des ganzen Prozesses, des Eingliederungs-Integrationsprozesses, sieht Barzani eher bei der PKK, also auf der kurdischen Seite des militanten Armes der SDF, als bei der syrischen. Und insofern muss man das, glaube ich, auch wirklich versuchen, diese Differenziertheit, die Barzani es schafft einzubringen in die Debatte, ist vielleicht auch bei uns. Aber nochmal, es geht uns da auch ganz klar um die alte Einhaltung von Menschenrechten und dass diese Integration auch so gelingen kann, dass die Rechte von Minderheiten, sei es jetzt der Aleviten, ja, ist ja nach wie vor ein Thema, der Drusen oder eben auch der Kurden beachtet wird. Und Al-Shaarah hat mit seinem Dekret von Anfang Januar eigentlich, sage ich mal, eine Richtung eingeschlagen, die Hoffnung macht mit der Anerkennung der kurdischen Sprache, mit Anerkennung des Feiertags Nowruz als ein ja, nationaler Feiertag, mit der Akzeptanz beziehungsweise, ich weiß nicht, Angebot, dass diese, also ne, staatenlose Kurden eingebürgert werden können. Das sind Schritte, die uns Hoffnung machen. Und insofern ist die Lage vor Ort vielleicht auch nicht ganz ein Schwarz-Weiß, wie sie hier manchmal dargestellt wird.
Absolut. Und ich glaube, die Frage, das sagen Sie zu Recht, es gilt im Grunde genommen für beide Seiten im aktuellen Konflikt, wer hat welche Truppenteile unter Kontrolle? Das spielt da sicherlich eine Rolle. Und bestimmte Dinge wird man auch nicht von einem Tag auf dem anderen wegnehmen können. Das ist das tief gesäte und auch von Assad gesäte Misstrauen zwischen den kulturellen und den ethnischen Gruppierungen, die das Gift sind, das im Grunde genommen aus der Assad-Zeit immer noch wirkt. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, da Wachsamkeit walten zu lassen. Und Merz hat sicherlich zu Recht gesagt, das ist ein Land, in dem wir wenig direkten Einfluss haben. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir als Deutschland mit so vielen syrischen Geflüchteten bei uns, auch mit der Rechtsstaatstradition, auch den geführten Prozessen bezüglich Verbrechen des Assad-Regimes gute Anknüpfungspunkte haben. Ich glaube, ein guter Anknüpfungspunkt, den haben Sie mit den Schulpartnerschaften angesprochen. Es gab ja auch in der Revolution von 2011 wirklich bemerkenswerte zivilgesellschaftliche Initiativen, lokale Räte, etc. Also wenn es ein, glaube ich, ein gutes Spezifikum der deutschen Politik, Syrien-Politik geben könnte, ist das einmal dieses Anknüpfen an der Transitional Justice mit den Ressourcen, die wir haben und mit den Erfahrungen, die wir haben. Und das Zweite, glaube ich, wäre wirklich das Anknüpfen und Stärken der zivilgesellschaftlichen Kräfte, die immer noch da sind, die aber sich gerade sehr aufs Lokale beschränken und gar nicht so im Fokus der Öffentlichkeit sein wollen, weil sie dann zum Teil des Gezänks werden. Also auch da nochmal gezielt zu gucken, wo sind denn die zivilgesellschaftlichen Kräfte von 2011, um die zu unterstützen, sozusagen als Gegenposition.
Absolut. Und gerade das Thema Transitional Justice, was Sie angesprochen haben. Es gibt einen regen Austausch zwischen dem Bundesjustizministerium und dem Justizministerium in Syrien. Und zwar angefragt von denen, weil sie ein starkes Interesse daran haben. Und deshalb sage ich ja, also nochmal, wir wissen es, mit wem wir da zu tun haben. Aber die Signale, die Schritte, die die syrische Regierung in den letzten 12 Monaten gezeigt, gegeben hat, lassen Hoffnung entstehen.
Ich würde das Thema Syrien gerne aufgreifen und auf einen besonderen Aspekt hinweisen, der relativ ungewöhnlich für den politischen Betrieb in Berlin gewesen ist, nämlich Minister Wadephul, wie er in Syrien vor Ort unter dem Eindruck des dort Gesehenen für mich scheinbar vom Protokoll abgewichen ist und ganz persönliche Eindrücke gegeben hat, die vielleicht nicht ganz komplett rückgekoppelt waren im innenpolitischen Raum. Mich würde interessieren, was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben? War Ihr Eindruck eher, oh Gott, wie konnte er nur? Oder fanden Sie es, so wie ich, zutiefst menschlich und auch völlig in Ordnung, einfach mal so zu reagieren, wenngleich natürlich dann die Frage auch daraus entsteht, was bedeutet das denn dann?
Naja, also ich hab mich über die anschließende Debatte eher gewundert, ehrlicherweise. So, wir haben ja alle die Bilder gesehen. Ich meine, er steht da in diesem Trümmerhaufen und sagt das, was er sagt. Was er da sagen soll. Blühende Landschaften, hier kann man jeden hin abschieben. Also insofern war ich darüber gar nicht verwundert. Klar war das einerseits menschlich, aber auf der anderen Seite war das, ich sag jetzt mal, faktenorientiert, in diesem Trümmerhaufen zu stehen und irgendwas anderes zu behaupten, hätte, also Bild und Ton wären da total auseinandergegangen, wenn er das gemacht hätte. Er hat genau das beschrieben, was er in dem Moment wahrgenommen und gesehen hat. Und das ist ein Teil der also war ja in Damaskus, ein Teil des Landes, was in diesem Zustand ist. Ja, viele andere Teile eben nicht. Und deshalb sagen wir, auch das gehört am Ende zu einer realistischen, ja, Außen- oder Migrationspolitik. Wir reden jetzt hier nicht über Massenabschiebungen, also auch in Bezug auf die, die vielleicht keinen Grund angeben konnten, beziehungsweise abgelehnt worden sind. Wir reden allen voran erstmals über Straftäter und Gefährder. Und die müssen nicht unbedingt in diesen Teil von Damaskus abgeschoben werden, können auch in andere Teile von Syrien abgeschoben werden. Insofern ist das auch weiterhin ein Standpunkt. Aber der Minister hat dem nicht widersprochen. Es steht im Koalitionsvertrag, hat nicht dem Koalitionsvertrag widersprochen oder sonst etwas. War, glaube ich, wirklich für eine Zeit, okay, wenn wir jetzt nicht mehr nur über Gefährder und Straftäter in diesen Teilen dieses Landes. Und das ist auch völlig legitim, dass ein Außenminister das sagen kann oder
Völlig,
sagt.
völlig
Ja.
d'accord. Und ich bleibe jetzt nochmal im Bild des Sportes und gehe in den Slalom. Ich fahre jetzt im Slalom an dem Thema Abschiebungen vorbei, weil das würde, glaube ich, den Podcast jetzt nochmal etwas in die Länge ziehen und versuche in die Schlusskurve zu kommen und zu schauen, wie oder was bedeutet das eigentlich, was wir jetzt alles gerade miteinander besprochen haben, auch das Thema Werte versus Interessen für die Zukunft und wie können wir damit quasi ins Ziel fahren und möchte in dem Zusammenhang den Blick auf das Völkerrecht werfen. Wir hatten vor einiger Zeit auch eine Folge mit Christoph Safferling hier zu dem Thema, der durchaus eine sehr realistisch negative Einschätzung des aktuellen Zustandes des Völkerrechts vorgenommen hat. Und wir sind ja jetzt auch in der Situation, dass wir sehen, dass national Initiativen bestehen, durchaus Gremien zu schaffen, die Vereinten Nationen ersetzen oder zumindest neben ihnen agieren sollen. Insofern befinden wir uns in einer Situation, bei der das Völkerrecht, wie wir es kennen und wie wir es verstanden haben in der Vergangenheit, in dieser Form gar nicht mehr vorhanden zu sein scheint. Wie ist Ihr Blick auf diese Frage und haben Sie da ein Lösungsszenario, ein Ziel vor Augen, wo Sie sagen, da müssen wir uns eigentlich hin entwickeln, damit wir auch diese regelbasierte Zusammenarbeit, die vielleicht noch gar nicht immer so bestanden hat, das hatten Sie vorhin schon mal gesagt, aber trotzdem als Ziel für uns erreichbar ist?
Also ich meine, ich habe letztes Jahr an der Vollversammlung, der UN-Vollversammlung teilgenommen, also das erste Mal, auch in der neuen Rolle, zum 80. Jubiläum sozusagen. Und wissen Sie, das interessanteste Bild, was ich hatte, ich habe die Rede des US-Präsidenten und so alles mitbekommen, aber das wirklich wesentlich Interessante, was ich fand, war, da war die ganze Welt, und zwar auch die, die das Völkerrecht brechen, wofür die UN ja als Institution steht. Ich meine, Russland hat da gesprochen, Iran hat da gesprochen, viele andere Länder haben da gesprochen, weil sie anscheinend trotz des Bruchs des Völkerrechts nicht sagen, diese Institution ist jetzt eigentlich völlig wertlos, da muss man nicht mehr hinfahren. Also das fand ich wirklich mit das Spannendste, das da zu beobachten. Länder, die ist einerseits in Frage stellen, strapazieren und trotzdem diese Bühne für nötig halten, um ja ihr Agieren irgendwie zu rechtfertigen, zu erklären, wie man es auch immer. So keiner sagt, das braucht man eigentlich nicht mehr. Und insofern macht mir das Hoffnung und zeigt eigentlich auch, dass es ja, das ist bei jeglicher auch berechtigten Kritik an die Vereinten Nationen, dass es eine Institution ist, auf die man eigentlich nicht so jetzt einfach verzichtet. Sie ist strapaziert, ne? Sie ist gefordert, gar keine Frage. Und das Ganze hat ja jetzt auch mit der Reformagenda, ne, wo ich auch meine Hoffnung setze, sie agiler zu machen, schneller zu machen, schlagkräftiger vielleicht zu machen, wird uns zeigen, glaube ich, nach Ende dieses Reformprozesses, der ja verschiedene Organisationen der UN auch betrifft, glaube ich, um den Wert der UN nochmal hervorzuheben, sichtbarer zu machen, daran sollten wir festhalten. Das wird nie bedeuten, und das hat es in den letzten 80 Jahren auch nicht, dass jedes, also alle Welt ist da Mitglied, im wahrsten Sinne des Wortes, aber dass alle sagen, wir verfolgen jetzt all die Regeln, das hat es nie gegeben. Das wird es in Zukunft auch nicht geben. Machen wir uns nichts vor. Und nichtsdestotrotz muss es eben einen Kern geben. Und dazu zähle ich uns als Deutschland, aber eben auch auf Europa, dass das internationale Recht hochhält und immer wieder die Bedeutung dessen, glaube ich, unterstreicht. Dazu gehören aber auch andere Länder. Sie haben gerade den Premier genannt, ja, Kanada. Der Westen, wenn wir vom Westen sprechen, das ist ja nie nur ein geografischer Schnitt gewesen. Ist eine, wenn Sie so wollen, der Westen ist eine Glaubensgemeinschaft, wenn ich das an dieser Stelle hier mal so sagen darf, ja, wo ausgehend oder glaubend an dieselben Werte, an das internationale Recht, eine Gemeinsamkeit entsteht. Es können eben die Partner sein, die Sie gerade schon genannt haben, die geografisch jetzt nicht unbedingt zum Westen zählen.
Ganz konkret, weil es eine Zuschauerfrage war im Vorfeld. Es gibt in der UN-Charta die Möglichkeit, eine Reformkonferenz einzuberufen, um einmal das ganze Konstrukt vielleicht auch nochmal ja, zu checken, ob es zeitgemäß ist oder aber wie es besser funktionieren könnte. Wären Sie für so eine Reformkonferenz?
Gut, wir sind gerade, was die UN betrifft, in diesem Reformprozess. So, ob das jetzt unbedingt mit einer Konferenz begleitet wird, kann man machen, gar kein Ding. Aber die UN hat gerade wirklich wichtige, weitgehende Reformen sich vorgenommen. In manchen steckt sie schon mittendrin. Und das ist auch notwendig, weil, naja, auch bei vielen, ich sage jetzt mal UN-Gläubigern, ja, oder Gläubigen, der Eindruck schon entstanden ist, ist das eigentlich alles noch zeitgemäß? Oder reden wir hier von einer Institution, die sich ehrlicherweise überwiegend selbst versorgt? All diese Fragen gibt es ja. So, man muss irgendwo in Krisengebieten unterwegs sein, um den Wert der UN zu erkennen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Na, das sollte auch in, ja, nicht nur Krisenregionen wichtig sein, was die UN da leistet. Und insofern, ob das jetzt unbedingt mit einer Konferenz wird es sicherlich auch geben, aber die UN steckt gerade in diesem Reformprozess und das sollte uns Hoffnung machen.
Jochen, hast du ein schönes zusammenbindendes Schlusswort, wie du es üblicherweise von dir kennen, oder möchtest du noch eine Frage stellen?
Nein, also ich glaube, wir haben schon wirklich ein großes Spektrum abgebunden. Vielleicht schließen wir einfach mit der Frage nach Ihrer persönlichen Motivation. Was lässt Sie, und das merkt man Ihnen ja schon an, auch nicht nur in diesem Gespräch, innerlich für die Außenpolitik brennen? Also was treibt Sie an, außenpolitisch tätig zu sein?
Naja, ich könnte jetzt so groß antworten wie der Glaube, dass es der Glaube an Frieden, der Glaube an Freiheit. Letztendlich, das klingt immer so groß pathetisch, ist es vielleicht auch, aber verbunden mit der Tatsache, dass, und das habe ich ja gerade versucht, am Jemen-Beispiel so ein bisschen deutlich machen, dass wir in einer globalen Welt, in der wir leben, alles, was unseren kleinen, überschaubaren Alltag betrifft, ganz, ganz viel mit Außenpolitik zu tun hat. Und deshalb, ich glaube, so dieses außenpolitische Interesse oder das Engagement für Außenpolitik am Ende eben für den, ja, für den kleinen Frieden vor Ort beiträgt. Das ist das, was mich antreibt, was mir einerseits ja, hin und wieder Sorge macht. Auch das, darüber haben wir in dieser Folge gesprochen. Aber auch ganz, ganz viel Hoffnung gibt, dass wenn wir das, soll ich sagen, geregelt bekommen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber wenn wir das irgendwie handeln können, unsere außenpolitischen Belange, Interessen, Werte, dass das ganz, ganz viel am Ende dazu beitragen wird, dass unser kleiner Alltag auch funktioniert.
Vielen Dank, Serap Güler, für das Gespräch und die Impulse und Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. Vielen Dank, Jochen, dass das auch auf die Entfernung ganz gut geklappt hat. Vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern, dass Sie dabei geblieben sind und dass Sie dabei sind. Gerne liken und teilen und weitersagen. Es ist immer die Währung, die für einen Podcast immer hilfreich ist. Und heute ganz besonders auch nochmal vielen Dank der Technik im Hintergrund, die unseren Puls zu Anfang, ich hoffe, man hat es nicht gemerkt, relativ schnell wieder in den normalen Bereich geführt hat und die Aufzeichnung hier wunderbar begleitet haben. Alles Gute und bleiben Sie gesund.